Mein Thema heute ist Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Und ich möchte heute eine Botschaft vielleicht bringen, die du vielleicht schockiert bist auf der einen Seite und sagst, das habe ich gar nicht gedacht und gar nicht vermutet, ich bin erstaunt oder vielleicht auch geschockt und sagst, ja, wie klingt das? Gott wohnt in uns, Jesus wohnt in uns, der Heilige Geist ist in uns und das ist unsere Hoffnung, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn ich Jesus nicht hätte, wäre ich verloren. So, und ich bin so froh, dass ich Jesus in mir hat. So, darüber möchte ich dann das, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat, euch mitteilen. Meine persönliche Erfahrung, Christus in uns, Jesus in uns, der Heilige Geist in uns, der Vater in uns. Was glaubst du, die ganze Gottheit wohnt in dir. Du glaubst gar nicht, wie stark du bist, wie mächtig du bist, zu was du überhaupt fähig bist. Denk darüber nach. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen früh wird das Thema sein, Gott will deine Heilung. Gott will deine Heilung. Gott will nicht, dass du krank bist. Gott will nicht, dass du siehst. Gott will nicht, dass du stirbst. Gott will, dass du lebst und volles Genüge hast. Halleluja, preis dem Herrn. Gott will, dass du glücklich bist alle Tage. Dass du lachst, dass du jubelst, dass du jauchst, dass du in die Hände klatscht, dass du hüpfst und springst, so wie ein Mastkalb, der im Frühjahr rausgelassen wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wie ein Mastkalb springt, aber du solltest mal hüpfen ein bisschen und lernen, so glücklich zu sein in dem Herrn. Morgen wird das Thema sein. Also die Heilung, Gott will deine Heilung. Entschuldigung. Gott will deine Heilung. Und die Heilung ist so wichtig, denn wir stimmen uns gleichzeitig ein und ich möchte dich einstimmen auch auf die Heilungsgottesdienste mit Billy Smith. Billy Smith, ich habe schon nachgerechnet, schon 25 Jahre kommt er regelmäßig immer im Frühjahr und im Herbst zu uns und zu mir in den Gottesdiensten. Und ich bin eigentlich dankbar, dass er so ein Vater in Christus geworden ist für uns. Der hat so vielen Menschen gedient, ich kenne ihn noch als Texaner, so knallhart, so derb, aber Gott hat dann auch an ihn gearbeitet und ihn geschliffen. Weißt du, in 25 Jahren ist er auch gewachsen, der liebe Bruder. In aller Liebe. Weißt du, der ist ein bisschen so ja derb gewesen die ersten paar Jahre. Da hat er extra Wasser hingestellt nebenan. Wenn jemand umfällt, dann würde er gleich überschütten, was auch immer war. Also hat er gleich die Leute gewarnt, hat er auch getan. Aber nicht bei uns, sondern in einer anderen Gemeinde. Sogar den Ältesten überschüttet und seitdem durfte er gar nicht mehr in diese Gemeinde kommen. So, aber wie auch immer, Gott hat ihn benutzt, seine Art und Weise. Gott benutzt immer die Menschen auf seine Art und Weise. Und ich bin so dankbar, dass wir diesen Mann kennen, dass wir gerade durch Zufall, wie Gott das auch wollte, wir sind einfach zusammengekommen durch die Gnade Gottes. Und das schon vor 25 Jahren. Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Und Billy Smith wird vom 14. bis zum 23. März jeweils 19 Uhr hier sein und Sonntag auch, an dem Sonntag wird er auch um 10 Uhr hier sprechen für die Gemeinde und wird uns auch da dienen. Wir freuen uns und wir erwarten etwas und ich möchte auch dich einladen, erwarte was von Gott. Erwarte nichts von Billy. Erwarte von niemand was. Erwarte nur vom Herrn. Und das ist A und O. Das, was ich euch motivieren möchte, wenn du von Menschen was erwartest, du wirst enttäuscht sein. Wenn der Mensch weg ist, ist auch die Gnade weg. Aber wenn du vom Herrn erwartest und wenn der Herr dich berührt und wenn der Herr dich segnet, dann ist es egal, ob der da ist oder nicht da ist, wer überhaupt da ist. Wichtig ist, dass Jesus da ist. So, entdecke das Göttliche, entdecke das göttliche Potenzial. Man kann einem Menschen nichts lehren, hat Galileo das ist gesagt, man kann einem Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, dass er sich selbst entdeckt, was in ihm drinsteckt, was er kann und was er nicht kann. So, man kann dem Menschen nur helfen und genau das möchte ich tun. Ich möchte euch gar nichts Besonderes lehren, sondern ich möchte nur sagen, entdecke Christus in dir, entdecke Jesus in dir, entdecke den Heiligen Geist in dir. Das Beste, was man einem Menschen tun kann, ist nicht, dass man immer abfüttert und spendet und gibt und was weiß ich, unterstützt und hilft und eine Hilfsaktion nach der anderen. Nein, ich habe eines in meinem Leben gelernt, man muss den Leuten gar nicht helfen, man muss nur den Leuten einen Angelhaken geben, einen Haken, einen Regenwurm zeigen, wo er Regenwürmer findet und dann zeigen, wo man fischt. Von wegen Fische geben. Das habe ich verlernt, ich mache das nicht mehr. Ich helfe keinen Menschen und ich will auch keinen Menschen helfen. Ich bemühe mich auch nicht, einem Menschen zu helfen, sondern ich zeige, wie er selber sich helfen kann, indem er einen Angelhaken nimmt und fischen geht und etwas tut. Ich habe das und gemacht. Ich habe in Russland Leute unterstützt und dann lade ich da, glaube ich, 10 oder 14, 15 Tonnen ab, Hilfsgüter. Und dann ruft jemand aus der Schweiz den Bruder und sagt, wir kommen, hast du noch Platz, was aufzunehmen und dergleichen. Und dann bin erschüttert, verstehst du, ich helfe, ich dachte, ich tue denen was Gutes. Und dann laufe ich durch die Gegend, wo die Geschwister wohnen, und dann sehe ich die Kommunisten. Die haben ihre Ziege da, die weiden die Ziege am Straßenrand, die sammeln Gras für Kaninchen und was weiß ich. Und die Gärten von den Christen, die verwahrlosen. Ja, wir kriegen so viel Hilfe aus dem Westen, wir müssen nicht mehr Karotten einmachen und Karotten pflanzen und dies und jenes. Verstehst du? Und ich habe eines gelernt, das ist die Faulheit. Wir unterstützen unter Umständen mit unserer Hilfsbereitschaft und unserer Humanität die Faulheit der Leute. Und das habe ich aufgehört. Ich habe Traktoren nach Afrika transportiert und dann kommt ein Bruder aus Afrika und sagt, weißt du, was du bringst? Du bringst bei uns alles durcheinander. Ich dachte, ich tue was Gutes. Weißt du, aber zuerst waren die Frauen, die auf dem Feld gearbeitet haben. Und jetzt, weißt du, kam alles durcheinander mit der Technik. Dann habe ich gedacht, na mal, jetzt nehme ich Patenkinder und ich unterstütze Patenkinder. Und ich habe, glaube ich, sogar persönlich 10 Patenkinder unterstützt. Und dann kommt auch jemand aus Indien und erzählt, Johannes, was du machst, ist gar nicht richtig. Weißt du, du nimmst ein Kind raus und dann kommen die Hindus und dann kommen die Buddhisten und sagen, ja, ihr Christen, weißt du, die unterstützen euch, nehmen ein Kind aus der Familie, füttern das Kind dick und fett und so weiter, sorgen, dass er in die Schule kommt und so weiter. Ihr bevorzugt einzelne Leute, und dann, aber der hat 10 Kinder von der Mann. Und was ist mit den anderen Kindern? Und so viel Ungerechtigkeit. Durch die ganze Hilfsbereitschaft, was wir heutzutage unter Hilfsbereitschaft verstehen, wird so viel Unheil angerichtet. Und dann habe ich gesagt, ich helfe niemand. Dann habe ich Brunnen gegraben und in der Sahelzone. Ich habe so viel geholfen, so viel getan in den letzten 40 Jahren meines Dienstes. Und ich habe eines gelernt, hilf den Leuten, sich selbst zu helfen. Zeig den Leuten, was sie selber tun können. Und lieber mit den Mitteln, was sie im Land haben und richtig einsetzen, die können etwas machen. Ermutige die Leute, diene den Leuten, und seitdem tue ich das und ich bin eigentlich froh, ich bin gut gefahren. Weißt du, und die Geschäftsleute nützen die Hilfsbereitschaft aus. Dann ruft mich jemand von Frankfurt an und sagt, Pastor, könnten Sie Zucker gebrauchen? Unser LKW steht hier unterwegs, kann nicht mehr weiterfahren, 8 Tonnen Zucker. Könnten Sie den Zucker transportieren? Ich habe gesagt, prima, Lob und Dank. Habt ihr erstmal Gott gedankt. Der Teufel versucht, etwas einzuschleusen. Und der Teufel hat es fertiggebracht, dass ich dann diese 8 Tonnen Zucker nach Russland transportiert habe. Und was ist? Weißt du, Zucker ist nicht das Gesündeste, meine Lieben. Zucker ist nicht das Gesündeste. Oder dann Babymilch oder Babynahrung ist auch nicht das Gesündeste. Das Schönste ist, dass, wenn die Mütter die Kinder stillen. Und wir fördern, dass die Leute abhängig werden von Zucker, von Babynahrung und von all diesen Dingen. Die Leute sollen lernen, so natürlich zu leben, wie möglich. Also, ich lasse die Finger weg. Ich lehre die Leute, hilft euch selber, dann hilft euch auch Gott. Sich selber zu helfen, den Weg zu finden, wie kann man sich selber helfen? Was kann ich tun? Welche Mittel kann ich gebrauchen? Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe dann Kreissägen gekauft und andere Geräte, technische Geräte besorgt oder rumgesammelt, und dann habe ich eine Werkstatt in Russland eingerichtet, dass sie ihre Polstermöbel bauen. Und dann hat jemand, da habe ich eine Lederjacke gehabt, dann hat die Schwester das abgezeichnet und gesagt, ich möchte diese Lederjacke nachnähen, also dieses ganze Schnittmuster. Und ich habe dann Material geliefert und dann hat sie selbst eine Firma aufgemacht, um Lederjacken und Lederkleidung zu nähen. Weißt du, den Leuten helfen, sich selbst was zu tun. Dann billige Computer rübergeschickt, damit sie arbeiten, und in einer Gegend, in der im tiefen Russland, habe ich dann ein paar alte Computer hingebracht und gesagt, ihr müsst selber arbeiten mit diesen Computern und bedient die Computer. Und die haben dann die Tageszeitung rausgegeben, lokale Tageszeitung, die waren dann Firmen, wo alte Computer waren, verstehst du, bei uns Schrott eigentlich. Aber die konnten es noch wunderbar gebrauchen, ihre Computer für eine Tageszeitung zu machen. Hilf den Leuten, sich selbst zu helfen. Das ist A und O. Und das ist, was Gott auch möchte. Hilf dir selbst. Steh auf deine Beine. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist dieses Göttliche. Entdeck das Göttliche in dir. Also entdeck, dass du, was du kannst, und tue das, was du kannst, und tue das gut. Ein paar Saatkartoffeln. Ja, nach Armenien habe ich Saatkartoffeln geliefert. Weißt du, zuerst einmal, das erste Mal haben die Leute alles aufgegessen. Und statt die Saatkartoffel in die Erde zu stecken und so weiter. Und das, die zweite Ladung habe ich gesagt, nein, die ist nicht zum Essen, sondern die ist zum Pflanzen. Und pflanzt diese Kartoffeln und setzt sie ein und dann werdet ihr die Ernte haben und dann werdet ihr davon leben können. Aber weißt du, die Leute denken nur konsumieren. Weißt du, die aus dem Westen, die helfen uns. Nein, hilf, um zu helfen. Das ist meine Botschaft. Das Beste, was man einem Menschen tun kann, ist, dass man ihn nicht abfüttert, sondern dass man dem Menschen hilft, auf eigene Füße zu stehen. Selber was zu tun, selber was Hand anzulegen, selber anzupacken. Ihm die göttliche Veranlagung zu wecken und sagen, horch mal, du kannst doch einiges. Ihr könnt doch einiges, ihr könnt doch Zimmern, ihr seid doch Handwerker, ihr könnt dies und jenes machen, macht es. Sich selbst entdecken, sich selbst erfinden. So, dass sie ganz bewusst handeln und ganz bewusst handeln, einfach die Augen öffnen für die Wirklichkeit. Was kann ich tun? Entdecke das Göttliche in dir. Ist meine Botschaft auch für uns Christen im Westen. Weißt du, es ist so schön, Evangelisten von Amerika zu holen oder von Südafrika oder sonst irgendwo. Weißt du, und die legen die Hände auf und die beten für dich. Aber das Wichtigste ist und das Größte ist, selber entdecken, ich kann für mich beten. Oder mein Bruder, meine Schwester kann für mich beten. Und die können mir die Hände auflegen. Und da passiert etwas. Gott muss uns die Augen öffnen für uns selbst, für mich selbst. Und ich selbst bin gesegnet. Gott ist nicht ein amerikanischer Gott, Gott ist nicht ein asiatischer Gott, Gott ist nicht ein afrikanischer Gott. Gott ist ein Gott von dir und mir, von uns. Und ich unterstütze also keine Hilfsaktionen mehr. Ich habe aus meinen Fehlern genug gelernt, ich habe genug Leute abgefüttert und genug Leuten gedient. Ich möchte den Leuten helfen. Fang selber an. Erhebe deine Hände, bete selbst, rufe selbst den Herrn an, frag selbst den Herrn und du wirst Wunder Gottes erleben in deinem Leben. Ich sag dir, wo du in der Bibel die Verse findest, die deinem Leben helfen, die dich gesund machen, die Verheißungen Gottes, und jetzt kannst du weitermachen. Gott gibt uns die Anweisungen und Gott hilft uns auch nicht. Weißt du, Gott hilft uns nicht. Er sagt, löse mein Wort, hör die Predigt, hör diese Motivation und Inspiration des Geistes und du wirst sehen, was da passiert. Wir sollen den Heiligen Geist empfangen und seine Zeugen sein. Ihr sollt meine Botschafter sein, sagt der Herr. Ich möchte einfach dich ermutigen, selbst anzuwenden, das, was du in der Bibel kennst und weißt und verstehst und entdeckst und so weiter. Selbst entdecken, da steckt was drin. Selbst was herausfinden, selbst draufkommen. Aha, ich kann das auch. Ich muss da nicht warten, bis ein Superstar von irgendwo herkommt. Der will nur mein Geld. Verstehst du? Der will mich nur unterhalten. Oder es ist schön, mal ab und zu mal ein bisschen närrisch zu sein. Verstehst du? Aber das ist nicht alles. Was wir brauchen, ist selber auf die eigenen Beine stehen und selbst die Kraft Gottes zu gebrauchen. Das Göttliche in dir, in deiner Seele. Du hast etwas in dir und deshalb fang an, das zu gebrauchen, was in dir drin steckt. In dir steckt ein Heiler, in dir steckt ein Professor, in dir steckt ein Tröster, in dir steckt ein Prophet, in dir steckt ein Beter, ein Prediger, ein Evangelist, ein Missionar, in dir steckt alles drin. Das musst du nur freisetzen. Nur freisetzen. Gott hat den Menschen angeblasen, da war nur ein Klumpen Lehm und ein bisschen Schleim oder was auch immer, hat angeblasen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine Seele. Plötzlich hat er angefangen so zu reagieren und so zu handeln wie Gott. Und Gott hat nichts getan, sondern der Mensch musste jetzt selber tun. Den Garten bebauen, den Garten bepflanzen, den Tieren den Namen geben. Gott hätte auch ganz einfach sagen, Löwe, Tiger, Giraffe, Krokodil, Elefant. Nein, aber der Mensch gab dem Tier den Namen. Der Mensch. Und dann hat er aufgeschrieben, wenn der so aussieht, so heißt er so und so. Der Mensch. Erst wenn wir Gott gefunden haben, haben wir auch die Seele entdeckt, in uns die Fähigkeiten entdeckt, wozu wir fähig sind. Weißt du, wir bekommen Probleme und Gott will, dass wir diese Probleme angehen und diese Probleme behandeln, diesen Problemen entgegentreten. Nicht warten, bis da, weißt du, wir müssen warten, bis der Billy kommt oder bis Stentons kommt oder bis der kommt oder bis der kommt. Weißt, nein, du sollst der Mann, die Frau sein. Du solltest was freisetzen. Du hast Gott gefunden, du kennst den Heiland. Und der Herr ist nicht der Herr da von Petrus und Paulus und Johannes und all diesen alten Aposteln und Kirchenväter. Nein, Gott ist dein Gott, dein Vater. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und gebrauche diesen Gott. Durch Gott kommst zu dir selbst. Entdeckst du dir selbst, wer du bist, was du hast, was du kannst. Wenn er deine Seele berührt, dann gehst du. Du bist nicht zu bremsen, nicht zum Halten. Gott will deine Seele aktivieren. Hat er sie angehaucht. Und er wurde eine lebendige Seele. Und plötzlich konnte der Adam konnte genau das, was Gott auch konnte. Überleg einmal, denk drüber nach. Der war genauso schöpferisch, genauso kreativ. Die Seele des Menschen, Sprüche 20, Vers 27, ist eine Flamme. Und diese Flamme ist plötzlich entzündet, plötzlich brennt diese Flamme, plötzlich, ich kann das, was Gott kann. Ist ohne Übertreibung. Und du wirst nicht fanatisch, nein, du kannst, wenn du wirklich im Feuer Gottes stehst, du kannst das, was Gott auch kann. Überleg einmal, was ich dir sage. Genauso wie die Flamme flackert. Und weißt du, wo die Flamme immer flackert? Du kannst nehmen, ich kann jetzt die Kerze, aber will das nicht. Ich will nicht mit dem Feuer spielen. Aber du kannst die Kerze nehmen, du kannst die Kerze umdrehen, die Flamme zeigt immer nach oben. Die Flamme geht immer nach oben. Und genauso, wenn die Flamme Gottes in dir richtig entzündet, ist die richtige Flamme, das richtige Feuer, kein fremdes Feuer, die sieht immer nach oben. Immer nach oben. Ich kann die Kerze so drehen und so drehen, die Flamme geht immer nach oben. Es zeigt immer hartnäckig den Weg nach oben. Und genauso, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, zieht immer nach oben. Alles, was von Gott kommt, zieht immer nach oben. Sehnt sich nach oben, will es nach oben und so weiter. Gott muss unsere Seele entzünden. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Das ist der richtige Gott. Und Gott will deine Seele entzünden, entflammen, entfachen. Und jeder einzelne Gläubige ist so eine Flamme. Wie war das am Pfingsten? Über jedem Gläubigen setzten sich so Feuerzungen, so Feuerflammen, so. Verstehst du? Über jeden Gläubigen. Den Saal, 120 waren dort in der Versammlung und alle flackerten. Und alle zeigten nach oben. Ich brenne. Maria war dabei und die anderen waren dabei. Egal, ich brenne. Und wenn du brennst, wirst nach kurz oder lang auch deine Umgebung brennen. Du wirst ein Fackelträger sein. Ein Brandstifter. Ja, nach kurzer Zeit. Es ist die Aufgabe, die ich hier als Pastor habe. Ich will dich nicht. Jetzt muss ich zünden. Nein, du musst selbst entzündet sein und du musst selber brennen und du musst selbst verlangen haben, ich will dem Herrn dienen, ich will mich outen, ich will mich produzieren, ich will ein Leuchter sein zur Ehre meines Gottes, ich will einfach für den Herrn da sein. Unsere Seele kann nur dann etwas, wenn wir von uns aus, von innen heraus etwas tun, wie ein Samenkorn. Überleg einmal, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Ein Samenkorn. Was macht ein Samenkorn? So ein Samenkorn hat alles in sich. In einer Kastanie steckt ein ganzer Kastanienwald. Verstehst du? In einer Kastanie. Und in einem Christen steckt Christus drin. Halleluja. In einem Christen steckt der ganze Himmel und das ganze Universum. In einem Christen, in einem Samenkorn steckt das ganze Lebenspotenzial. Da steckt Saat und Ernte. Und zwar in Hülle und Fülle. Da kannst du ernten, Jahre, Jahrzehnte, wie lang erntest du von einem alten Nussbaum? Weißt du, es geht manchmal 40, 50 Jahre erntest du von einem Nussbaum, bis er so alt ist, in sich zusammenbricht. In einem Samenkorn, da steht alles drin, da ist Saat und Ernte drin enthalten. Wenn du ein wahrer Christ bist, in dir ist der ganze Himmel, die ganze Herrlichkeit, die ganze Göttlichkeit, die ganze, ja, alles, was Gott hat, alles ist in dir drin verankert. Einmal gesät, einmal Kastanien in die Erde gesteckt, einmal Weizen in die Erde gesteckt und dann multipliziert sich die ganze Sache. Unbegrenzt. Ein altes Märchen aus Indien. Weißt du, da ist ein Kaiser, dieser Kaiser Sheram und so weiter, der ist langweilig und dann sagt er zu seinem Hofdiener Zeta, kannst du mir etwas schaffen, das mich glücklich macht? Und er schafft das Schachbrett. Verstehst? Und als er dann das Schachbrett präsentiert hat seinem König Sheram und dann will der König belohnen, ist glücklich, dass das so ein Spiel geht, was kann ich für dich tun? Und er überlegt, dieser Zeta sagt dann einfach, musst mir gar nicht viel tun. Ich möchte nur ein Reiskorn und auf jeder Platz dann ein Reiskorn mehr und immer das verdoppeln und so weiter. Und am ersten Reiz, ersten Quadrat, dann nur ein Korn, dann am zweiten zwei Körner, dann am zweiten dann vier Körner, dann am dritten 16 Körner. Und einfach jeweils ein, immer das verdoppeln, was auf einem Schachbrett, auf dem Quadrat drin ist. Ja, sagte, weißt du, wünschst du dich nicht mehr? Willst du nicht mehr haben? Nein, sagte, das ist mir vollkommen genug. Der Kaiser ist, oder ja, dieser König ist fast beleidigt, König Sheram. Und dann sagt, ja gut, dann machen wir das so am ersten Schachbrett oder Quadrat ein Reiskorn. Und dann am zweiten, dann kommen zwei Reiskörner, dann am vierten kommen 16 Reiskörner. Und es verdoppelt sich immer. Das einfach nur verdoppelt sich. Mehr nicht. Und so weiter, wie es vorher, verdoppeln. So, dass am Schachbrett mit den Reiskörnern dann halt so voll gefüllt ist. Mehr will ich nicht haben. Nur pro Schachquadrat das Doppelte. Und jeweils nur doppeln und vorangehen. Und der König sagte, also das ist so ein bescheidener Wunsch, so ein bescheidener Wunsch. Der hat nicht gewusst, der hat keine Ahnung von Mathematik gehabt. Er kam dieser Bitte nach und hätte ein bisschen nur nachgedacht, so hätte er diese Dummheit nicht begangen. Sagte, ja, das sollst du haben, du weißt ja, wie die Könige früher waren. Die Hälfte meines Königreichs, das gebe ich dir. Und das hat er getan. Zuerst fühlte sich der Kaiser gekränkt, aber dann, als dann das soweit war, war er gar nicht bewusst, auf was er sich eingelassen hat. Und da traten die Diener zuerst mal mit einem Sack Reis herbei und so weiter und belegten da die ersten paar Schachbretter oder Quadrate. Und bald, ja, das hat gar nicht mehr ausgereicht beim ersten Sack. Dann reichten all die Säcke, die sie hatten, nicht mehr aus. Nicht mehr aus und so weiter. Und auch die ganzen Getreidespeicher, was der Kaiser hatte am Reis, hat nicht mehr ausgereicht. Die konnten nicht die 64 Felder vom Schachbrett füllen, weil so viel Reis hatten sie gar nicht. Beim 64. Feld stellten die Diener fest, im gesamten Königreich gibt es nicht so viel Reis, was wir jetzt dem Mann da geben könnten. Versteht ihr den Gedanken? Immer das Doppelte, immer verdoppelt. Das ist ein biblisches Gesetz. Mit seinem Wunsch wurde der Höfling zum reichsten Mann im ganzen Land. Und der König ist sogar Schuldner bei ihm geworden und schuldete. Weißt du, auf dem 10. Feld haben sie schon gemerkt, die Diener, ja, 18 Triolonen, also nicht nur Milliarden und Billiarden, sondern Triolonen, Körner müssen am 10. Feld schon sein und so weiter. Und am 64. Feld hat man ausgerechnet oder nachgerechnet, da wären 54 Milliarden Tonnen Reis gelandet, nach der Berechnung. 54 Milliarden Tonnen. Und im Schnitt, und jetzt überleg einmal, was er sich gewünscht hat. Im Schnitt beträgt auf der Welt die Reisernte pro Jahr, nur pro Jahr, so was wir in Wikipedia und so weiter nachfinden, pro Jahr etwa 620 Millionen Tonnen. Verstehst du? Und 540 Milliarden Tonnen würde auf Feld 64 kommen. Wahnsinn. 54 Milliarden Tonnen. Weißt du, was das bedeutet? Der Kaiser müsste 870 Jahre Jahresernten dem liefern, um sein Schachbrett voll zu machen auf Feld 64. Das ganze Vermögen. Du siehst, es sieht so klein aus, so wenig aus. Was ist das für so viele? Verstehst du? Wir denken manchmal, wenn du das Geheimnis Gottes verstehst, genau das Gleiche ist bei Gott auch. Wer das Gesetz Gottes richtig versteht und die Wege Gottes versteht, wie Gott arbeitet, der wird geschockt sein. So will Gott mich multiplizieren, so will er mich segnen. Immer nur verdoppeln. Und am Schluss, da brauchst du Lastzüge, brauchst du Züge, Container, die kannst du gar nicht verkraften, so viel hast du gar nicht mal. Wie steht es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 11 bei der Schöpfung? Und Gott sprach, die Erde lasse hervorgehen, das Grüne oder Samen und so weiter, das Gewächs und fruchtbare Bäume und jede Art von Früchte, verstehst du? Weißt du, was aus einer Frucht, was da entstehen kann? Und Gottes Ziel mit unserem Leben ist, verdopple dich, vermehre dich, sei fruchtbar und mehret euch. Weißt du, was das bedeutet? In deinem Geistleben, wenn jeder Gläubige einen Christen in seinem Leben gewinnt, einen zusätzlich und noch einen zusätzlich womöglich und vielleicht in seinem Leben von 40, 50 Jahren vielleicht noch ein paar, weißt du, und die sich verdoppeln und sich vermehren, was glaubst du, so schnell haben wir die Welt evangelisiert, aber die meisten Christen schlafen. Tut mir leid, aber das ist wahr. Was kann nicht, was ist das für so viele? So ist Gott, so ist sein Segen, so einfach und so bescheiden. Nur eins dazu, verstehst du, das, was auf ein Schachbrett draufkommt, immer das Doppelte. Sehr bescheiden. Du musst nicht gleich, Herr, ich möchte die ganze Welt evangelisieren, die ganze Welt für Christus erreichen. Nein, erreiche deinen Nachbar. Und der Nachbar erreicht seine Nachbarn. Und dieser Nachbar erreicht seine Nachbarn. Weißt du, was das schon sind? Schon 16 Leute. Gott hat das Prinzip des Sehens und des Erntens erwählt. Und das bleibt. Das wird nicht aufhören. Gott sagt, solange die Sonne am Himmel steht, solange die Erde existiert, dieser Planet existiert, wird Saat und Ernte nicht aufhören. Und Menschen, die das begreifen, die haben es ergriffen. Jede Frucht trägt ihren Samen in sich selbst. Hier, in jedem Samenkorn steckt ein ganzer Wald. Nicht nur ein Apfel, sondern ein ganzer Apfelbaum. Und weißt du, wie viele Äpfel manchmal an meinem Baum sind? Da hängen die Äste runter, die ziehen es fast runter, die muss so stützen. Jede Frucht bringt wieder auf ihre Art. Und ja, das war das Erste, was Gott schuf in 1. Mose, hier eins. Für jeden Bereich. Und das gilt auch für uns Christen. Was wir auch tun sollten als Christen, entdecke das Göttliche in dir. Entdecke, was Gott in dir hineingelegt hat. Du kannst dich multiplizieren. Immer nur eins dazu. Nicht mehr und auch nicht weniger. Der Same des Streites zum Beispiel. Zank, Streit und Zwietracht. Verstehst? Da liegt der Streit selbst drin. Und da wird eine Lawine ausgelöst. Fang an, dich zu streiten. Da gibt der eine einen Watschen, der andere gibt einen Watschen und so weiter. Und da ist die Schlägerei fertig. Streit bringt immer wieder Streit hervor. Weißt du? Und fang an, Liebe zu sehen. Genau das Gleiche. Fang an, Liebe zu sehen und du wirst auch Liebe ernten. Und dann so viel Liebe, dass du fast erdrückt wirst. Nur in aller Liebe. Das Reich Gottes funktioniert nach demselben Prinzip. Alles auf dieser Welt ist so angelegt, dass es sich verdoppelt und vervielfacht. Einfach sich verdoppelt. Weißt du, guck mal, der Evangelist, der mich erreichte für Jesus, ich habe inzwischen schon viele andere für Jesus erreicht. Und die ich für Jesus erreicht habe, die erreichen irgendwo selbst was für Jesus. Und ich bin manchmal so dankbar und so froh, weißt du, ich muss nicht alles machen. Ich habe mal einen verlangenden Wunsch gehabt, oh, ich möchte jetzt irgendwo evangelisieren, Herr, irgendwo auf der Welt, wo noch so weiße Flecken sind, wo noch kein Missionar war. Und dann habe ich Nepal rausgefunden. In Nepal gibt es kaum christliche Gemeinden, Christen kommen kaum rein, das Land wünscht sich keine Missionare und so weiter. Und ich habe für Nepal angefangen zu beten, nur ein bisschen für Nepal gebetet. Und da kommt in Stuttgart, in der Teestube, kommt ein junger Mann, der war nur Praktikant bei Daimler-Benz und der kam vorbei, hat gesehen, hier christliche Teestube, Jesus Center, kam rein. Dann habe ich gesagt, weißt du, um 10 Uhr müssen wir ja schließen, wir machen jetzt eine Gebetsnacht. Der blieb in dieser Gebetsnacht dabei, in der Nacht hat er sich bekehrt. Morgens früh, gegen 5 Uhr, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann sind wir noch ganz schnell zum Ebnisee gefahren, haben wir den getauft, denn er musste dann nachher ein paar Tage später nach Graz wieder zurück in seine Schule und Ausbildung und dergleichen. Und erst nach Graz dann, wir haben den getauft im Ebnisee bei Stuttgart und dergleichen. Und dann, weißt du, was dabei rauskam? Der ist jetzt, und da hat eine Gemeinde angefangen in Nepal, da hat eine Frau geheiratet, die war Mathematiklehrerin, Gitarrenunterricht hat sie gegeben und dergleichen. Und die haben da eine Gemeindearbeit so im Untergrund, unterschwellig angefangen in Nepal. Ich habe lange Zeit Kontakte gehabt mit diesem Bruder Wolfgang hieß er, der hat dort gedient und für Gott gearbeitet in Nepal. Ich konnte selber nicht hingehen, aber der ist für mich hingegangen. Weißt du, wir können, und so funktioniert das Reich Gottes. Einer bekehrt sich und der geht für dich. Ein anderer, jemand anders. Weißt du, hier hat sich Ralf Schumann ist zum Glauben gekommen. Ein Biathlon-Weltmeister, Olympiasieger und so weiter aus Thüringen, der kam zum Glauben. Weißt du, ich freue mich über Leute, die dann zum Glauben kommen, bekehrt, wurde getauft, aber noch seine Ehe getraut hier in der Kirche, was auch immer war. Und dann, weißt du, dann gucke ich mal im Fernsehen, abends komme ich nach Hause, gucke im Fernsehen Jazzmusik oder was weiß ich, und da gibt es sein Zeugnis und er moderiert diese Sendung und dann erzählt er, da, also er liebt seine Frau ganz besonders, aber noch jemand liebt er ganz besonders und das ist Jesus Christus. Und er gibt sein Zeugnis für Jesus im Fernsehen deutschlandweit. Weißt du, das könnte ich vielleicht gar nicht machen, aber das macht er dann für mich weiter. Andere arbeiten weiter. Andere dienen weiter. Wir müssen nicht denken, ich muss die ganze Welt erretten, ich muss die ganze Welt bekehren. Das macht der liebe Gott durch Werkzeuge, die er dann sich beruft. Und das Erstaunliche ist, die, die nach uns kommen, die erreichen mehr, als was wir erreichen. Das ist meine Feststellung. Und die, die nach denen kommen, die erreichen noch mehr. Gott segnet eigentlich geistlich jetzt durch die Enkelkinder und Urenkel. So baut Gott sein Werk und seine Sache, geistlich gesehen. So, der Herr will durch dich wirken. Alles, was auf der Welt ist, passiert immer so doppelt, quadratmäßig und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und es multipliziert sich. Und am Schluss, ich sage euch, da ist die Fülle Gottes da. Preis dem Herrn. Jesus in dir, der Heilige Geist in dir. Wenn du das erkennst, wie was der alles der Herr vermag, weißt du, du bist nur ein Kadar. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vernimm das nur einfach, diese Botschaft. Kapier es, begreife und du wirst merken, Gott benutzt dich. Und er benutzt dich so durch Kleinigkeiten. Du segnest irgendjemanden und der rennt und läuft und wird Weltmeister. Ich denke nur an Andreas Wecker, der sich hier bei uns bekehrt hat, auch zum Glauben, auch in der Zeit, als der Ralf Schumann auch zum Glauben kam, in der gleichen Zeit, Andreas Wecker, der hat sich bekehrt und irgendwo ist er so ergriffen, vielleicht ein bisschen zu fanatisch, Gott segne fanatische Leute. Weißt du, Gott kann die fanatischen Leute auch segnen, auch wenn die verrückt sind. Und Gott gebraucht Verrücktheiten. Und der hat seine Goldmedaillen, Olympiamedaillen und so weiter, alle zurückgegeben und sagt, jetzt möchte ich gar nicht mehr, ich möchte nur noch Jesus dienen. Und Gott sorgt für ihn dann, Gott hat für ihn gesorgt, jetzt ist er irgendwo in Los Angeles, da hinten in Amerika. Aber, weißt du, waren Zeuge. Und die Leute haben immer gefragt und Andreas konnte dann Zeugnis geben, wo er auch hinkam. Die Leute, die er erreicht hat, könnte ich nicht erreichen. Und ich sage ein Geheimnis. Weißt du, wenn Menschen bekehren, die erreichen in ihrem Quadrat, ihren Kiez, ihr Schachbrett. Deshalb sei nicht traurig. Ja, ich kann da nicht. Ich muss zurückbleiben. Weißt du, das ist gar nicht so schlimm. Jesus in dir, der Heilige Geist in dir. Weißt du, wenn Gott etwas in dir erweckt, erweckst du andere. Nur Erweckte erwecken andere. Wenn du brennst, brennen auch andere. So, entdecke Gott, entdecke den Vater, entdecke den Heiligen Geist, entdecke Jesus in dir. Jesus in dir. Und du erkennst, das ist so viel Wahre, so viel, so eine Fülle. Wenn du brennst, wenn du eiferst für Gott, du steckst an. Ob du jetzt Grippe hast oder ob du Gesundheit hast, spielt jetzt keine Rolle. Wir fangen an, ansteckend zu werden. Entdecke Gott in dir. Sein Wirken in dir, wie er zu dir redet. Entdecke, du musst nur für dich selber drauf kommen. Nur selbst von Gott berührt werden. Erkenne die Stimme des guten Hirten. Erkenne, wie er zu dir spricht, wie er sich dir offenbart. Weißt du, merke, wie Gott arbeitet in deinem Leben, wie er dir hilft durch deine Schwierigkeiten. Wenn die Menschen sehen und die Menschen beobachten dich genau, die beobachten dich nicht, wenn es dir gut geht, die beobachten dich, wenn es dir schlecht geht. Da gucken sie zu, wenn es dir schlecht geht, wenn du kein Geld hast, bekümmert bist, traurig bist, Verluste hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du durch die Hölle durch musst. Die beobachten. Wie machst du das? Bleibst du da ruhig und gelassen? Bist du getrost? Stehst du da, dein Mann, deine Frau? Wie nimmst du die Rückschläge? Wie verkraftest du das alles? Gott guckt, weißt du, die Leute gucken zu und die beobachten dich ganz genau. Wie machst du das? Wie machst du mit deinen Schulden? Verzweifelst du, drehst du durch, hängst dich auf, nimmst eine Kugel. Erkenne deine göttlichen Vorrechte als Kind Gottes. Wir sind nicht von denen, die da weichen, sondern wir sind die, die bleiben, das Feld behalten, die Sache bewahren. Wer bist du? Erkenne, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes, ein Königskind. Weißt du, das singt sich leicht und spricht sich leicht, aber sei ein Königskind. Benimm dich wie ein Königskind. Leb wie ein Königskind. Leb wie ein Eigentum des Herrn. Ich werde nie vergessen, meine Tochter spielt mit so einem Dreirad auf der Straße entlang, da kommt ein Polizist vorbei. Wir beobachten natürlich, verstehst du, wie sie da rauf und runter fährt und mit ihrem Dreirad. Und dann kommt der Polizist und dann sagt das Polizist, ja Mädel, wem gehörst du? Dann sagt sie, ich gehöre dem Heiland. Ich gehöre dem Heiland. Das hören wir. Ja, ja, du gehörst dem Heiland. Verstehst du, die Frage ist, wem gehörst du? Gehörst du auch dem Heiland? Wie benimmst du dich, wenn Schwierigkeiten kommen? Kannst du auch sagen, ich gehöre dem Heiland? Du gehörst Jesus und Jesus gehört dir. Halleluja, praise Gott. Dein Verhältnis zu Gott, deine Beziehung zu ihm ist ausschlaggebend für dein Leben. Ist entscheidend, maßgeblich. Weißt du, gerade die Zugehörigkeit zum Herrn ist ausschlaggebend, wie es mit dir weitergehen geht. Entdecke das Göttliche in dir. Wir haben gestern das Thema gehabt, was einer mit Gott vermag. Ich sag, guck mal, dieser David, er sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Halleluja. Überwinde ich alle Schwierigkeiten. Deine Beziehung zu Gott bestimmt deinen Verlauf in deinem Leben, wie es weitergeht, deine Lebensgeschichte, deinen ganzen Lebenslauf. Das bestimmt deine Beziehung zu ihm. Es ist ein Unterschied, wer an deiner Seite steht und nicht. Wenn du an deiner Seite hast. Heute geht es, wie dass du weißt, bewusst bist, ich habe einen großen Gott. Oh, einen großen, mächtigen Gott. Du musst nicht großen Glauben haben. Du musst nicht Theologie studiert haben. Du musst nicht die Bibel auswendig kennen. Du musst nur an einen großen Gott glauben. Mein Gott, der kann alles. Der schöpft das Meer mit seiner hohlen Hand. Und heute geht es mir, was du mit deinem Gott alles kannst. Erkenne deine Vorzüge. Bist du wirklich Kind Gottes? Martin Luther hat ein Problem gehabt. Er kam nach Hause niedergeschlagen, als wenn es Gewitter gewesen wäre, hat vom Blitzer Angst gehabt. Und kam nach Hause niedergeschlagen. Dann steht seine Katrin, glaube ich, hieß sie, ja. Katja, die steht da und sagt, Martinus, weißt du das Neueste? Der Herrgott ist gestorben. Dann sagt er, nee, das glaube ich nicht. Verstehst du? Und wir benehmen uns auch manchmal, als wenn der Herrgott gestorben wäre. Und reagieren so, Gott ist gestorben. Nein, unser Gott lebt. Halleluja. Wir haben früher so Buttons gehabt. Und die haben wir verkauft für einen D-Mark damals. Gutes Geschäft gemacht. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Und so sind die Christen da in unserer Stadt in Stuttgart damals rumgelaufen und missioniert. Wenn dein Gott tot ist, der evangelische Gott, der katholische Gott, der freikirchliche Gott, der charismatische Gott, der Pfingstler Gott, wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Jesus lebt. Halleluja. Und er lebt in mir. Weißt du, wir haben einen großen Gott. Erkenne deine Anrechte. Du bist Kind Gottes. Dir gehört der ganze Himmel. Erkenne die Verheißung Gottes. Erkenne das Monopol, das du hast mit Gott. Halleluja. Das Monopol, diese Privilegien. Entdecke, du stammst von Gott ab. Nicht von deinem Vater, deine Mutter, vergiss die. Die musst du sowieso eines Tages beerdigen. Erkenne, von wem du richtig abstammst. Weißt du, in dem Stammbaum Jesus, da heißt es, der zeugte den, der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den. Und dann kommt es auf Adam, und da heißt es, und der war Gottes. Und das solltest du auch wissen. Du bist Gottes Eigentum. Nicht der zeugte mich, und der zeugte mich, und der zeugte mich, und der zeugte mich. Da steht lauter Zeugen. Nein, und der war Gottes. Halleluja. Erkenne deine Identität. Bevor du auf diese Welt kamst, warst du bei Gott, in seiner Hand gezeichnet. Bevor du die Welt verlässt, gehst wieder zu Gott zurück. Ja, du kommst von Gott gar nicht los. Und in meiner Bibel heißt es einmal in einem Psalm, egal was ich mache, egal wo ich hinfliege, egal wo ich lande, du bist immer da. Von allen Seiten umgibst du mich. Du gehst wieder zu Gott zurück. Ich komme von Gott und der war Gottes und ich gehe wieder zu Gott zurück. Wenn du das kapiert hast, das begriffen hast, weißt du, dann wirst du nicht mehr darauf achten, was die Leute alles erzählen und sagen. Du weißt plötzlich, ich weiß, ich bin Gottes Eigentum. Ich bin in der Hand meines Vaters gezeichnet und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Entdecke das Göttliche in dir. Gott hat mir seinen Geist gegeben, seinen Odem gegeben. Ich kann in Sprachen beten, ich kann mit Gott kommunizieren. Da brauche ich kein Handy, kein Smartphone und nichts Süßes und Liebes und Nettes. Nein. Und da entdeckst du, Gott ist anders. Ich kann mit ihm reden wie mit deinem Vater, mit einem Freund. Lass dich vom Teufel nicht erniedrigen. Du bist und bleibst Gottes Eigentum. Halleluja. Lass dich vom Teufel nicht degradieren. Der Teufel will dich fertig machen. Der sagt, ja, wer bist du? Bist du Sohn Gottes? Bist du Kind Gottes? Bist du Gottes Eigentum? Du kannst sagen, ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und du musst dich mit ihm in keine Diskussion dich einlassen. Ich diskutiere nicht mit dem Teufel, mich interessiert der Kerl gar nicht. Das ist ein Abgefallener, ein Dahingegebener, ein Verfluchter. Also ich diskutiere nicht mit dem Teufel. Der Teufel hat ausgespielt. Er ist besiegt. Es ist vollbracht, heißt es für mich. Du bist von Gott gewollt. Gott hat dich akzeptiert, hat dich angenommen, bist ein Kind Gottes. So ist es egal, was die Menschen aus einem gemacht haben und machen und wie die Menschen einen einstufen, in welches Schema, in welche Schublade sie einen stecken, ist vollkommen egal. Was für ein System du bist, ich bin erlöst, ich muss mich nicht nach diesen Dingen richten. Und richte auch mich nicht. Mich kümmern diese Dinge gar nicht. Weißt du, ich lebe mittendrin in dieser Welt, muss in dieser Welt leben, ich muss meine Rechnung bezahlen, aber ich weiß, das ist nicht das Letzte. Das ist nur Vorletzte. Die Welt versucht dich fertig zu machen. Die Religion, die Systeme versuchen dich fertig zu machen. Aber wir mit Christus stehen über diese Dinge, über die Freimaurerei, über den ganzen Hokuspokus, über die ganze Politik, über die ganzen Systeme, über die ganze Gesellschaft. Die versuchen uns klein zu halten, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Und die können mir alle Pucken runterrutschen. Ja, das denke ich mir auch. Und das sage ich auch denen, wenn es sein muss. Und ich lasse mich nicht verstümmeln. Der Teufel möchte dich verstümmeln. Die Hand abhacken, das Ohr abhacken, Bein abhacken. Die möchten dich fertig machen, dass du nichts mehr kannst, dass du dir sehr armselig vorkommst. Entdecke Gott in dir. Die können einem alles nehmen, solange Gott in mir ist, die können mich nicht fertig machen. Auch wenn sie mich fertig machen, versuchen. Weißt du, der Satan versucht, dir deine Identität wegzunehmen, dir einen Stempel aufzudrücken. Du bist ein Deutscher. Mir ist doch vollkommen egal, ob ich Deutscher bin oder Amerikaner oder Russe oder was weiß ich, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Adliger. Auch wenn ich kein von habe. Ich bin ein Adliger, von Gott erwählt, von Gott berufen. Noch da gab es noch keine Könige, keine Prinzen, keine Herrschaften. Hat Gott mich berufen, ich bin sein Kind. Der Teufel will nicht, dass du ein Original bleibst. Der versucht dich irgendeinen Stempel auszudrücken, dich in irgendein Schema zu pressen. Er versucht dich zu verbiegen, zu verstümmeln, zu brandmarken, dir einen Stempel auszudrücken. Dir deine Identität zu nehmen, wie beim Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Ja, ihr sollt diesen Göttern Babylons dienen. Nein, ich diene dem lebendigen Gott. Er will, dass du anfängst zu zweifeln, sogar an dir selbst verzweifelst. Dass du sagst, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr durch. Der Teufel möchte dich fertig machen, dass du an dir selbst verzweifelst. Und verzagst, dass du alles hinschmeißt und wegläufst. Und Daniel weiß, ich bin zwar ein Gefangener, ich bin zwar Ja, ich muss mich unter dieser Regierung richten, aber ich lasse mich nicht erpressen. Ich lasse mich nicht erpressen. Ich bleibe ich und ich gebe meine Identität nicht auf. Ein Josef in Ägypten, der ist verkauft, in die Pfanne gehauen von seinen eigenen Brüdern. In einer sehr schwierigen Situation. Er hat seine Identität nicht verloren. Er blieb das, was er war. Sein königliches Kleid, was der Vater ihm genäht hat. Auch wenn sie ihm vom Leib des gerissen haben und in Blut getaucht haben und dem Vater zurückgeliefert haben. Guck mal, Papa, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Er blieb ein König, auch ohne königlichen Gewand. Bleib das, was du bist. Behalte deine Identität. Lass dir das Göttliche in dir nicht nehmen. Wir sind alles miteinander Königskinder. Halleluja. Wir sind Berufene Gottes. Entdecke, finde heraus, durch Jesus bist du ein ganz neues Produkt, eine ganz neue Schöpfung, ein ganz neues Wesen. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, das alles vergangen. Du musst nicht mehr siechen und Bückling machen. Entschuldigen Sie. Du musst dich nicht entschuldigen, dass du existierst. Gott hat dich gewollt. Gott hat es zugelassen, dass du geboren bist in der Familie, in der Gesellschaft, in dem Stamm, in dieser Nation. Das ist Gottes Wille. Und danke Gott, durch Jesus, hör mal zu, hast du sogar Unsterblichkeit. Großartig. Ein unvergängliches Wesen. Unsterblichkeit hast du durch Jesus Christus. Du hast eine ganz andere Daseinsberechtigung. Du hast die ewige Existenzberechtigung Gottes hier auf diesem Planeten Erde. Dir kann jetzt niemand absprechen. Ja, mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Du bist da. Gott hat dich gewollt. Und der Herr sagt in der Bergpredigt, schau die Lilien im Tale, schau die Spatzen und so weiter. Und sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Gott weiß um dich, Gott kennt dich. Weißt du, was das heißt? Du hast eine Daseinsberechtigung mit Gott. Eine ewige Existenzberechtigung. Die können dich nicht wegleugnen und wegreden und sagen, nein, sie müssen verschwinden. Die können mobben, so viel sie wollen. Du bleibst, weil Gott es will, dass du bleibst. Du bist unzerstörbar. Und du hinterlässt Spuren, wenn du von diesem Planeten Erde gehst, du hinterlässt Spuren. In diese Spuren werden eines Tages andere gehen. Ich ermutige dich, ist jemand in Christus, der ist nicht mehr derselbe. Du, da ist nichts mehr Verdammliches. Soll ich dir sagen, was das heißt, in dem es nichts mehr Verdammliches ist? Der ist okay. Der ist okay, der ist in Ordnung. Wenn du in Christus bist, auch wenn du schlecht bist, eine Schlampe bist und eine Niete bist, ein Versager bist, gar nichts bist, ein Sünder gewesen bist, egal was in deinem Leben war, ein Versager, aber du bist in Christus okay vor Gott, dem Vater. Es ist hart, was ich sage, aber ja, da ist alles in Ordnung. Gott hat alles gut und wettgemacht. Du musst nicht mehr weiter suchen, du musst nicht mehr weiter kämpfen, du musst nicht, ich muss mich anstrengen, würdig zu sein. Nein, das macht der Herr, das Übrige. Du kannst dich nicht würdiger machen, als Christus dich gemacht hat. Du bist vollkommen geadelt, gewürdigt durch die Gnade Gottes. Es gibt keine größere Steigerung. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, ja, du musst dich noch steigern. Das ist ein Bluff Satans. Du bist würdig, vor ihm zu treten, ihn anzubeten, deine Hände hochzuhalten, ihn anzubeten. Du bist würdig. Wenn Gott dir seinen Geist gegeben hat, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, die Gewissheit der Sündenvergebung hast und wenn du noch in Zungen beten kannst, Halleluja, das ist eine Gnade. Wenn du das Sprachengebet hast, dann das ist ein Zeichen, Gott ist noch mit dir. Ich meine nicht nur, dass du blabberst, sondern echt in Sprachen betest. Durch den Heiligen Geist, dann bist du noch würdig in den Augen Gottes. Dann ist es alles okay. Du kannst nicht mehr bekommen als die Gnade Gottes. Und wer die Gnade Gottes hat, der ist begnadigt. Gott sei mir Sünder gnädig. Da musst du nicht sagen, Gott, ich danke dir für das und für das und für das und für jenes. Vergiss es, die ganzen frommen Sprüche. Du hast die Gotteskindschaft, du hast die Gnade. Finde heraus, was du in Christus bist. Und stelle fest und bleibe sicher, das bin ich. Ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes. Natürlich werden sie dich kreuzigen und die hohen Priester werden dich steinigen und werden sagen, was erlaubst du das für eine Frechheit? Weißt du, die Juden werden das nicht verstehen. Die religiösen Menschen werden das nicht verstehen. Ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ein Geliebter Gottes. Die würden dich da in die Hölle bringen. Aber du kannst sagen, ich bin's und ich kann es nicht verhindern, dass ich das bin. Finde heraus, was du bist, dass du jetzt in einer neuen Dimension leben kannst. Dass du jetzt fröhlich bist, dass du versetzt bist an himmlische Örter. Du sagst, ich lebe hier, das ist notwendig, dass ich dieses Leben hier lebe. Aber ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Und meine Arbeit ist hier in der Nähe. Ja, da muss ich die Arbeit tun, da bleibt mir nichts anderes übrig. Aber mein Zuhause ist dort drüben. Da bin ich. Jemand hat mir neulich geschrieben, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr von diesem Planeten. Weißt du, der ist nicht mehr. Dann habe ich zurückgeschrieben, bist du vom Mars oder von wo kommst du her? Ich bin nicht mehr von diesem Planeten. Aber in Wirklichkeit, wir sind nicht mehr von diesem Planeten. Obwohl wir das Erdreich besitzen werden eines Tages. Obwohl wir hier, und wie die Bibel sagt, die Friedfertigen, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Wir sind Bürger einer anderen Welt, der Welt Gottes. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener, meine Knechte würden für mich streiten. In Johannes 1, Vers 12, ein ganz tolles Bibelstelle, die solltest du auswendig lernen. Und wir merken, wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele, vielleicht bist du auch einer davon, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Verstehst du? Da musst du nicht was Großes leisten, sondern du musst nur an den Namen Jesus Christus glauben. Das reicht. Vollkommen genug. Entdecke das Göttliche. Weißt du, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Da beginnst du ein Siegesleben. Da triumphierst du und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich dieses Leben leben kann. Ich muss nicht das andere Leben, das zweitklassige, drittklassige Leben leben. Ich lebe ein Siegesleben. Josua Kapitel 5, Vers 9. Da heißt es von Israel, als Israel das gelobte Land betreten hat und der Herr hat die Schande Ägyptens von euch abgetan. Die Schande Ägyptens, was das auch immer heißt. Dass sie verflucht sind, versklavt sind, dass sie nothing sind. Gott hat die Schande Ägyptens abgetan. Du bist jetzt somebody. Bist nicht mehr Mr. Niemand. Die Schande Ägyptens. Und weißt du, wo das passiert ist? Als sie durch den Jordan durchgegangen sind. Jordan ist ein Bild für die Taufe. Ich will jetzt dich nicht für die Taufe werben. Aber ich wünsche, dass du getauft bist. Und ich möchte all die, die getauft worden sind und sich taufen ließen, dass sie das bewusst werden. Die Taufe ist der Wendepunkt in meinem Leben. Die Schande Ägyptens ist abgewaschen. Der Fluch, die Sünde, was auch immer war. Durch den Jordan, du bist durchgegangen, durch den Jordan, deine Sklaverei hat aufgehört, als du durch den Jordan gingst. Du musst nicht mehr dem Teufel dienen, deshalb alle, die noch nicht getauft sind, die sollten sich beeilen und sagen, wo ist das nächste Wasser? Wo kann ich getauft werden? Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Dieses Begraben werden und das Auferstehen mit Jesus Christus, verstehst? Plötzlich fängt was ganz Neues an. Erst nach dem Jordan betritt Israel das gelobte Land. Erst nach dem Jordan, nachdem sie durch sind, betreten sie den heiligen Boden. Erst nach dem Jordan. Und hör mal, wenn du getauft bist, und wie oft habe ich in meinem Leben, ganz besonders am Anfang meines Glaubenslebens, ich musste immer wieder den Teufel hochhalten, Satan, hier, ich bin getauft. Ich bin getauft. Ich war dabei. Ich habe nicht ein paar Tropfen Wasser auf den Kopf bekommen, bin nicht bespritzt worden, nein, ich war selbst dabei. Ich bin selbst runtergestiegen. Ich habe selbst mich fallen lassen. Ich weiß, dass ich einen Bund mit Gott geschlossen habe. Und mir kann niemand absprechen. Geschwister, es ist so wichtig, dass du das weißt. Dass du selber hundertprozentig sicher bist. Dass du sagen kannst, ich war dabei. Und die Israeliten waren dabei. Die sind an diesen Priestern mit der Bundeslade vorbeigezogen. Als die Bundeslade stand, bis der letzte Hansel, Entschuldigung, durch den Jordan hindurchgegangen ist. So lange war die Gegenwart Gottes mittendrin im Jordan und hat das Wasser aufgehalten. Und dann haben sie ein paar Steine rausgenommen und mit diesen Steinen haben sie einen Altar gebaut. Gott, zum Lob Gottes, wir sind hier durch. Und bist du schon durch den Jordan gegangen? Überleg einmal, mach dir Gedanken. Also, und da muss der Teufel Respekt vor dir haben. Du bist nicht mehr sein Eigentum, du bist nicht in seinem Machtbereich. Und von dort aus, nachdem sie durch den Jordan gegangen sind, haben sie angefangen, Jericho und all die Städte einzunehmen. Von dort an begannen sie ein göttliches Leben zu leben. Und von da an begann das Siegesleben. Ein König, eine Stadt, ein Reich, ein Kananiter nach dem anderen wurden vertrieben. Aber zuerst mal war der Jordan da. So viele Christen möchten geistliche Gaben, Charismen haben und was weiß ich alles, aber sie sind nicht bereit. Die möchten mit Feuer getauft werden, aber die haben Angst vor Wasser. Wir müssen zuerst mal mit Wasser getauft werden. Und dann heißt es weiter in meiner Bibel, und der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Der. Und dann beginnt das göttliche Leben. Durch den Jordan beginnst du einen Eroberungszug in deinem geistlichen Leben. Da beginnt das Siegesleben. Beginnt ein anderes Leben. Plötzlich lebst du nicht mehr wie ein Wüstenwanderer und wie ein alter Israelit, der aus Ägypten rauskam und immer noch an sein Ägypten denkt. Plötzlich denkst du ganz anders. Erst nach dem Jordan lebst du in einem ganz anderen System. Überleg einmal, was das heißt. Da kämpft man nicht mehr mit fleischlichen Waffen, sondern mit den Waffen des Geistes. Man geht im Geist um Jericho einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, 13-mal. Weißt du? Verrückt. Die Frommen. Die gehen nur spazieren. Montagsspaziergang. Oder welcher Spaziergang auch immer. Ja, du gehst nur spazieren. Gott kämpft für dich, während du spazieren gehst. Du nimmst die Städte ein. Und erst nach der Taufe löst man sich von allen okkulten, satanischen, dämonischen, spiritistischen Flüchen und Banden. Solange du nicht getauft bist, dann wurschtelst du nur rum. Verstehst? Und deshalb ist das kein Wert, Seelsorge bei dir zu machen, solange du nicht den Weg des Kreuzes gegangen bist, dich taufen liest, dich begraben liest. Weißt du, solange du noch lebst, kann man dir nicht dienen. Man kann dir erst dienen, wenn du gestorben bist. Überleg einmal, wie es steht mit der Taufe. Denk darüber nach. Ich habe Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Leuten schon getauft. Ich weiß, ich habe das gemacht, weil es einfach wichtig ist. Weil ich finde, es ist notwendig, heilsnotwendig sogar. Wer tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus Christus und dann lasset euch taufen, steht es in meiner Bibel. Zur Vergebung der Sünden. Und dann geht das Leben erst weiter. Und dann kann man an Gaben rangehen. Und dann kann man an, was weiß ich, andere Berufungen und Dienste eingehen. Erst nach der Taufe löst man sich von Babylon, von Ägypten und von ganzen Plunder. Wer durch den Jordan einmal gegangen ist, der lebt jetzt plötzlich nach göttlichen Vorgaben in aller Liebe. Der ist gestorben. Natürlich kommen Fromme. Also der alte Adam und die alte Eva kann auch schwimmen. Und du musst schön unter Wasser halten. Eva, runter. Adam, runter. Ja. Aber du lebst nach anderen Vorgaben. Und ich sage dir eines, das ist meine persönliche Erfahrung, meine Entdeckung. Das wahre Siegesleben beginnt erst nach der Taufe. Alles andere ist nur Fummeln. Spielerei. Und erst wenn du durch den Jordan hindurchgegangen hast, dann beginnt Gott mit dir zu arbeiten. Denn du hast jetzt einen Bund mit Gott geschlossen. Die ganzen Bünde Gottes werden mit dir gemacht. Plötzlich der Bund von Noah, der Bund von Moses, der Bund von Abraham, der Bund von Israel, der Bund von Jesus, was weiß ich, welche Bünde auch noch immer. Alle diese Bünde, das ganze Paket, das ganze Bündel wird auf dein Leben zugeschnitten. Da beginnt das Abenteuer des Glaubens. Entdecke das Göttliche in dir. Also erst durch die Taufe wird etwas in dir erweckt. Du wirst begraben, du stirbst und du kannst Gott nur begegnen, ob du mir glaubst oder nicht. Ich werde nie vergessen, eine Frau in Frankfurt-Oder, als ich dort missioniert habe und wir dort missioniert haben, da verteilt eine Traktate auf der Straße und sagt, ich möchte sie zu Gott einladen. Dann schreit sie auf der Straße wie vom, ja was weiß ich, von wem gestochen. Schreit sie, ich will noch nicht sterben. Die hat es kapiert. Weißt du, wenn man zu Gott will, muss man sterben. Und ohne Sterben kann man Gott gar nicht begegnen. Wenn du Gott sehen möchtest, Gott erleben möchtest, musst du sterben. Und dieser Akt des Sterbens ist die Taufe. Ich will noch nicht sterben. Schreit sie mitten dann auf der Straße. Da kam der Bruder, der mitmissioniert hat, sagte, was habe ich da falsch gesagt? Da habe ich gesagt, du hast gar nicht falsch gesagt, du hast die Wahrheit gesagt. Aber der hat die Wahrheit nicht verkraftet. Und die Wahrheit verkraften viele heute noch nicht. Ich muss sterben, wenn du Gott begegnest. Und weißt du, was Sterben ist? Zum alten Kirchenvater Ignatius, da kam jemand und sagt, Vater, kannst du mir sagen, was Sterben ist? Dann sagt er, ja, kann ich dir schon sagen, wenn du willst. Geh auf den Friedhof. Da haben wir neulich eine Schwester beerdigt, die war eine Schlampe, die war eine Hure, die war das und die war das und da was. Jetzt geh am Grab und sag alles Schlimme, was dir einfällt über diese Frau. Und er ging hin, gehorchte und dann kommt er zurück zum Vater Ignatius und dann sagt er, Hork, was hat sie gesagt? Nix, okay. Dann ist die Tabea, eine andere Schwester, beerdigt worden und so weiter. Geh auf den Friedhof und lobe sie, was sie alles so für den Herrn getan hat, wie sie den Herrn geliebt hat und wie sie für Gott geeifert hat und wie sie ihr Leben Gott hingegeben hat, wie sie ihr Letztes dem Herrn geopfert hat. Erzähl und ging hin, dankt verrückt, aber tue das, weil der Vater das will. Und dann kommt er zurück und sagt, was hat er gesagt? Das ist gestorben sein. Verstehst du, wenn die Leute dich loben und die Leute dich verdammen und du nichts drauf sagst, bist du gestorben. Wenn du nicht mehr reagierst, dich nicht mehr aufregst, verstehst, egal ob die dich loben oder dich fluchen, dann bist du gestorben. Vorher alles nur Einbildung, verstehst du, dann tust du nur so, als ob. Die Taufe ist das Ticket für die Reise zu Gott. Ich will nur Gott noch nicht begegnen. Ja, du musst es, wenn du willst und solltest. Durch die Taufe werden wir Söhne und Töchter Gottes, bekommen ein neues Verhältnis mit Gott. Wir haben mit Gott eine Berührung, wir schließen einen Bund mit Gott, einen Bund mit Gott, einen Bund eines guten Gewissens mit Gott. Sag mal, predige jetzt, dass Leute getauft werden sollen? Ich denke, vielleicht wird einer, der das hört. Weißt du, ich predige ja nicht nur hier in der Gemeinde. Tausende und Abertausende hören im Internet die Predigten. Vielleicht ist da, wo jemand angesprochen wird und vielleicht sagt er, ich möchte getauft werden. Ja, kein Problem. Ich werde nie vergessen, in Würzburg halte ich bei Cursillo, das ist so charismatischer, christlicher, katholischer Zirkel, da halte ich Seminar, predige über den Empfang des Heiligen Geistes. Dann kommt mir ein Priester und sagt, Pastor, ich möchte getauft werden. Aber wissen Sie, ich möchte nicht von den Sekten getauft werden. Ich möchte aber biblisch getauft werden. Ich weiß, es ist klar, ich muss mich biblisch taufen lassen, durchs Untertauchen, aber nicht von den Sekten. Aber der wusste nicht, dass ich der Obersekter bin. Versteht? Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann sind wir gleich zum Wolfwort gegangen, Badehose gekauft, ich eine und er eine. Und dann sind wir im Baggersee gefahren, getauft. Und weißt du, was da passiert ist? Später erfahre ich, dass dieser Priester bei Bayreuther Gegend irgendwo 28 Leute selbst getauft hat. Dann hat er gesagt, ich bin getauft, jetzt kann ich andere auch taufen. Im Baggersee. Weißt du, das ist nämlich, wie Gott arbeitet. Unterschwellig, im Hintergrund. Das ist in diesem Schachbrettquadrat. Verstehst du? Du weißt am Schluss gar nicht, was alles losgelassen worden ist. Die Taufe. Ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und er ging nach Hause und er zog fröhlich seine Straße weiter, dieser Kämmerer, auch dieser Priester da. Der war glücklich. Bei der Taufe ist etwas, da passiert etwas. Weißt du, da ist ein Einschnitt in deinem Leben. Und hör mir gut zu. Wenn du getauft bist, du kannst die Sache nicht mehr rückgängig machen, auch wenn du willst. Du wirst beschnitten von Gott her. Du bist eingetragen im Buch des Lebens. Niemand kann es mehr widerrufen. Niemand kann mehr sagen, das ist nicht wahr. Du warst dabei. Weißt du, niemand kann mehr sagen, das ist ungeschehen. Und Selbst wenn der Teufel kommt und dir irgendetwas einsuggeriert, Römer 6, Vers 11, da heißt es, und so haltet euch nun dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Halleluja. Du bist der Sünde gestorben, dich gibt es nicht mehr. Und du hast kein Recht mehr auf deine Ansprüche. Wenn du getauft bist, überleg einmal, was da passiert ist. Du hast eine andere Natur. Du hast Herrschaftswechsel vollzogen. Du bist nicht mehr in der Sklaverei Satans. Du bist nicht mehr in der Wüste oder irgendeinem Wüstendämon, von einem Wüstendämon abhängig. Nein, du gehörst jetzt Gott. Ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Du hast die, das ist eine neue Persönlichkeit. Deshalb meine Taufe, das war dieser Taufakt. Weißt du, ich habe nicht vieles ich komme ja aus Atheismus. Ich habe mit Gott und Glauben nicht viel auf dem Hut gehabt. Aber ich wusste, ich bin getauft. Und es hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe einen Bund mit Gott. Ein paar Wochen später muss ich meinen Kriegsdienst verweigern. Verstehst? Und ich wusste nur eines, du sollst nicht töten. Und ich bin Christ geworden. Ja, wie sind Sie Christ geworden? Habe ich gesagt, ich bin getauft. Da haben sie mich gefragt, diese Herren da in der Prüfungskommission. Ich bin getauft, ich bin Christ geworden. Ich habe meine ganze Sache mit Jesus gemacht. Ich bin gestorben, ich gibt's nicht mehr. Die haben gedacht, er hat einen Vogel. Aber ich lebe mit dem Vogel ziemlich lang. Und mein Vogel ist sehr gesund. Lob und Dank. Ja, aber das war ein Einschnitt. Ja, ich kann das nicht mehr. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte es nicht mehr. Das habe ich den Leuten gesagt damals bei dieser Kommission. Ich kann es nicht mehr. Jemand anderes hat Recht über mein Leben. Ein anderes Gesetz gilt über mein Leben. Ich habe ganz neue Aufgaben. Ich soll Menschen lieben, ich sollte Menschen pflegen, ich sollte Menschen helfen, ich sollte Menschen dienen. Ja, wenn Sie so sehen. Ich war in 10 Minuten fertig mit meiner Verweigerung. Der Heilige Geist arbeitet erst an dir weiter. Hör mir gut zu, ob du das glaubst oder nicht, kannst die Bibel studieren oder nicht. Der Heilige Geist arbeitet an dir weiter, erst wenn du getauft bist. Verstehe, wenn du verstehen willst. Wenn du nicht verstehen willst, lass es bleiben. Der Heilige Geist arbeitet erst weiter an dir, wenn du einen Bund mit Gott geschlossen hast. Dann ist Gott verpflichtet, dir zu helfen. Dann ist er verpflichtet, dir beizustehen. Weißt du, dann hat er auch ein Recht, dir zu helfen, weil du ja Gott gehörst. Dann ist er sogar verantwortlich, der liebe Gott, dass er dir hilft. Und er muss dir beistehen. Weißt du, jetzt bist du ein Kind Gottes, du hast einen Vertrag mit Gott. Und er muss seinen Vertrag einhalten. Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Nach der Wassertaufe beginnt der Heilige Geist an dir zu arbeiten. Beginnt, ja, dich für den Dienst vorzubereiten, beginnt dir einzusetzen, dich zu gebrauchen, dich einzuplanen. Aber jetzt pass auf, was noch kommt, bevor du groß eingesetzt wirst als Superstar. Da kommt die Versuchung. Da kommt die Versuchung. Und Jesus wurde nach der Taufe, frisch wie er war, pitschnass, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Das war Jesus. Und wurde vom Satan versucht. Ich sage dir eines, wenn du getauft wirst mit dem Heiligen Geist, beginnt die Versuchung, aber du wirst stark. Du hast das Wort Gottes, das Rema in dir. Und der Teufel kommt dann mit seinen Bibelsprüchen, religiösen Phrasen und sagt, es steht geschrieben. Dann kannst du sagen, es steht aber auch geschrieben. Verstehst du, passiert das? Da beginnt die Prüfung. Und du bestehst eine Prüfung nach der anderen. Du bewährst dich. Da beginnt deine Heiligung. Du kannst nicht vorher und nach Heiligung nachjagen, solange du nicht den ersten Schritt gemacht hast. Weißt du, du kannst nicht ans Feuertaufe glauben, solange du nicht an die Wassertaufe glaubst. Nach der Taufe beginnt das Leben im Geist. Da beginnt die Erlösung von aller Weltlichkeit, vom Materialismus, von der Vergänglichkeit, von Äußerlichkeit, das ist äußere gar nicht wichtig. Guck mal, wie der Johannes der Täufer war. Kamelhaarmantel, Ledergürtel, wilden Honig hat er da gegessen und was sonst noch was. Und Heuschrecken. Weißt du, der lebte total anders. Da beginnt ein anderes Leben. Mit der Taufe beginnt die Erlösung von den ganzen frommen, religiösen Menschen da in Jerusalem. Den Ottern gezüchten, von der ganzen Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit. Da wirst du nicht mehr dogmatisch. Der Johannes der Täufer war nicht mehr. Und die Leute, die da rauskamen, waren auch nicht mehr dogmatisch. Ideologisch und pharisäisch. Die waren jetzt neue Menschen. Und sogar, da kommt sogar Jesus auch zu dieser Taufaktion. Mit der Taufe beginnt die Erlösung. Und da hörst du auf mit allen diesen Allmachtsgelüsten. Oh, lass die Steine zu Brot werden, flieg runter, spring runter oder was auch immer ist. Du bist tot. Dich interessiert das ganze Weltliche nicht mehr. Da hören die ganzen Allmachtsgelüsten auf. Mach was, zeig was, tu was, beweise was. Da hörst du auf, dem Teufel zu gehorchen. Du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. So reagierst du dann. Dann gehorchst du nicht mehr seinen Gesetzen, den Gesetzen dieser Welt. Sei nicht schockiert. Sei nicht schockiert, was ich dir sage jetzt. Aber ich muss es sagen einfach. Weil mein Thema ist, entdecke das Göttliche in dir. Sei nicht schockiert, wenn ich das jetzt sage. Weißt du, du musst aufhören, den frommen Bibelsprüchen zu gehorchen. Auch wenn sie aus der Bibel sind. Der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Hast du nicht gelesen? Und der Teufel kommt immer mit Bibelsprüchen. Es steht geschrieben. Also du denkst, Mann, wie in der Legende ist. Es steht geschrieben. Es steht alles in der Bibel geschrieben. Wenn du willst, ich kann dich zum Selbstmord zwingen. Weißt du wie? Judas ging hin und er hängte sich. Und wenn du es nicht tust, geh hin, tue bald, was du tust. Verstehst du? Beeilen, nimm den gleich. Verstehst du? Geh hin und tu das Gleiche. Man kann alles mit der Bibel so drehen. Jehovas Zeugen, andere machen das. Und verdrehen den Leuten den Kopf. Religiöse Menschen machen das. Weil es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Du glaubst nicht mehr. Weißt du, was einer, der an der Bibel, an Gott glaubt, der glaubt an das Rhema-Wort, an das inspirierte Wort Gottes. Das Wort Gottes an dich. Persönlich, für deine Situation, für deinen Schlamassel, für deine Fragen. Weißt du, nicht an irgendwelche Powersprüche. So viele Leute glauben nur an Powersprüchen. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, gehorchst du der Stimme des Herrn, was er euch sagt, das tut. Total anders. Wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst, dann wirst du vom Geist Gottes geleitet. Und nicht von deinen Gefühlen und von Powersprüchen und von deinem Bauch. Weißt du, so viele werden vom Bauch geleitet. Aus dem Bauch heraus. Jesus auch, als es ihn hungerte, hat der Teufel versucht, ihn auch vom Bauch auszuleiten. Mach die Steine zu Brot. Dann gehorchst du nicht mehr den Lüsten und Instinkten oder irgendwelchen Ahnungen. Wenn du richtig unter Gott stehst, dann hörst du auf, dich selbst zu verwirklichen, zu beweisen, dass Steine zu Brot zu machen. Dann lernst du, das zu tun, was der Herr sagt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Verstehst du? Total anders. Keine Bibelsprüche. Es steht geschrieben. Der Teufel bringt dich in der Hölle mit der Bibel. Der ist ein Spezialist in der Bibel. Der kennt sich in der Bibel aus. Der zittert sogar, sobald er einen Bibelspruch hört und versucht zu überdrehen, Komma zu verschieben oder was anderes auch zu machen, dass es ein bisschen anders klingt. Jeder kann das geschriebene Wort gebrauchen, aber dieses inspirierte Wort, dieses Rhema-Wort, kann nicht jeder gebrauchen. Das muss der Herr dir ganz persönlich, mir ganz persönlich sagen. Du brauchst das Wort Gottes aus dem Mund Gottes. Er muss es dir selber sagen. Er muss es so zerkauen, dass du schlucken kannst. Wenn du das Wort Gottes hast, dieses Rhema-Wort hast, dann wirst du dich nicht von jedem frommen Deppen, Entschuldigung, irgendwie dich leiten lassen, ihm nachlaufen oder was weiß ich, anhimmeln und sagen, der hat gesagt, nein. Wenn du das Wort des Herrn hast, dann weißt du, der Herr hat zu mir geredet, so und so spricht der Herr. Dann wirst du nicht jeder frommen Phrase nachrennen. Dann wirst du nicht jede Bibelstelle buchstäblich nehmen. Du wirst sagen, Herr, ist das wirklich wahr? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Und dann prüfe mein Leben. Mit dem Buchstaben glauben, schauen sich viele selbst nur ein Grab. Tut mir leid, ist es auch so, diesen Buchstaben glauben. Echte Jünger Jesu hören, was Jesus sagt, hören auf seine Stimme, Lassen sich nicht irgendwas von irgendeinem frommen Pharisäer oder Schriftgelehrten was einreden und einsuggerieren. Weißt du, der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts und er versucht uns, die Bibel so zu servieren, dass du sagst, das ist doch Wort Gottes, was willst denn du? Viele liebe Gläubige sind dem Teufel auf den Leim gegangen, Entschuldigung, und deshalb sind sie gescheitert, sind ausgebrannt, haben Schiffbruch erlitten, sind geistlich gescheitert, sind irgendwo in der Sackgasse gelandet und kommen nicht mehr weiter, nur weil sie dem Teufel zugehört haben. Der Glaube kommt aus der Predigt, deshalb hör eine vernünftige Predigt vom Wort Gottes her und dann wirst du sehen, der Herr redet auf mannigfaltige Art und Weise. Die sind dem Teufel auf den Leim gegangen, als er ihnen sagte, spring. Verstehst du, sie sind gleich gesprungen. Ich kenne solche Dummheiten von Leuten. Deshalb sage ich, du musst auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Das, was der Geist euch sagt. Deshalb, in meiner Bibel heißt es 7-mal in den Sendschreiben, wer Ohren hat, wahrscheinlich haben die meisten gar keine Ohren, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Heilige Geist spricht in der Gemeinde, nirgendwo anders. In der Gemeinde. Und dann hinterher, wenn du dem Teufel geglaubt hast, gesprungen bist und so weiter, zeigt dir die Fratze und sagt, ja, boah, bist doch dumm. Muss nicht alles nachmachen. Wenn du deine Knochen gebrochen hast und nicht mehr weiter kannst und geistlich gescheitert bist. Und so geht es, wenn man ungeprüft Worte Gottes nimmt. Wir müssen jede Bibelstelle, die an uns rankommt, herangetragen wird, es steht geschrieben. Die muss so prüfen. Ist das für mich? Will das der liebe Gott für mich? Für heute und jetzt und hier? Entdecke das Göttliche in dir. Und weißt du, wenn es von Gott ist, wird der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis geben. Es ist vom Herrn. Es ist nicht von mir oder von Gott. Dann wirst du ein Aber bekommen, auch wenn es noch so fromm klingt. Auch wenn es noch so religiös ist. Dann wirst du sagen, das tut mir leid, aber das ist ein frommer Quatsch. Ein dummes Gefühl. Aber das ist nicht von Gott. Geschwister, alles, was Gott uns sagt, muss uns im Geist geboren werden, im Geist gezeugt werden, im Geist sich entwickeln, im Geist wachsen, im Geist reifen. Leute, und weißt du, die sind so fleischlich, die rennen hinter Bibelsprüchen, hinter Buchstaben her, wenn es nur philosophisch oder psychologisch gut klingt oder seelisch ist oder aufheizend ist, ein Kick, was auch immer ist. Weißt du, der Teufel kommt mit Mogelpackung. Kennst du, weißt du heutzutage, was Mogelpackung ist? Sieht groß aus, sieht schön aus, aber da ist nichts drin. Oder sehr wenig. Groß sieht es aus. Erkenne, wie Gott wirkt. Erkenne die Arbeitsmethode Gottes. Weißt du, erkenne Gott in dir. Gott gibt meinem Geist Zeugnis, dass es von ihm ist. Und Gott ist ein Gott, der durch die Demut geht. Jesus ist sanftmütig und demütig und der Weg Gottes in aller Liebe ist der Weg des Kreuzes. Und alles, was nicht der Weg des Kreuzes ist, und du sagst ja, du wirst ein herrliches Leben haben, du wirst reich werden, du wirst gesegnet werden und so weiter, das wirst du alles, wenn du Gott vertraust, aber nicht auf diese Art und Weise. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes. Entdecke das Göttliche, habe ein Auge dafür. Gott möge dir die Augen öffnen. Und dir ein Gespür, diese Sensibilität schenken, dass du merkst, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was christlich ist, ist Christus. Und was irgendwie spirituell ist, ist vom Heiligen Geist. Weißt du, der Teufel versucht mit Äußerlichkeiten, versucht uns zu blüffen. Erkenne, was wirklich von Gott ist und was nicht. Erkenne das einfach. Und da brauchst du mehr als nur die Gabe der Geistunterscheidung. Du brauchst den Heiligen Geist, dass du das Gespür hast. Also, der Teufel kommt so raffiniert. Denk an das Mädel da in Philippi. Da sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Verstehst? Hat die was falsch gesagt? Hat die irgendwas Dämonisches gesagt? Hat die etwas Teuflisches gesagt? Gar nichts. Die hat sogar biblisch geweissagt. Da sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Die hat sogar eingeladen in die Evangelisation, im Kreuzzug oder Feldzug oder was das auch alles war dort in Philippi. Aber Paulus, das ging einfach, sagt, das ist nicht normal. Ihr braucht von diesem Weibstück da nicht irgendwie Reklame. Und dann sagt er, Satan, raus mit dir. Und plötzlich verließ ihn dieser Dämon, dieser blöde, dumme, fromme, religiöse Geist. Und die Leute haben kein Geschäft mehr mit dem Mädchen gemacht. Da hieß also, der Teufel kommt nicht mit dem Pferdefuß. Und was weiß ich noch wie. Der kommt sehr religiös. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Nein. Du musst keine Angst haben vor dem Teufel. Weißt du, heutzutage, die Verführung wird in der Endzeit groß sein, nicht die Verfolgung. Verfolgung ist passiert. Der Teufel weiß, durch Märtyrer, da schaffe ich nur mehr größere Gemeinden. Aber durch die Verführung, Verführung, das ist A und O, wie der Teufel in den letzten Tagen, aber deshalb, wir müssen aufpassen vor religiöser Verführung. Das Göttliche in dir, entdecke das. Weißt du, du lässt dich da nicht manipulieren. Du weißt, an wem du glaubst, du weißt, welchen Weg du gehst, du weißt, was dein Ziel ist, du weißt, was der liebe Gott will, du kennst den Willen Gottes, den Plan Gottes. Und dann, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet euch dafür, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Weißt du, der Teufel möchte immer mehr machen. Aber das brauchst du nicht, das ist nicht nötig. Du bist in Christus mehr als genug. Halte dafür. Wenn du das weißt, ich bin errettet, mein Name steht im Buch des Lebens, ich werde das Ziel erreichen, Gott ist mit mir, Gott hilft mir, Gott steht mir bei. Entdecke die göttliche Seite. Das ist nur eine Kleinigkeit. Entdecke das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das ist die Saat, das ist das Wort Gottes. Das geht von selber auf. Da musst du nicht groß da ereifern. Der Bauer sieht seinen Samen aus, legt es in die Erde. Und er wartet jetzt, in 4 Wochen geht es alles auf. Weißt du, Gott arbeitet durch deine Gedanken, Gott arbeitet durch das Wort Gottes und durch das, was du lernst, was du erfährst, wie Gott dich führt. Und du musst nicht beschleunigen, du kannst nicht da stehen und sagen, Körnlein, komm raus, ich ziehe dich im Namen Gottes. Das ist nicht nötig, das kommt von selbst. Du musst da nicht beschwören. Gott arbeitet, wenn du schläfst, wenn du ruhig bist, wenn du gelassen bist. Gott arbeitet. Entdecke die Zusammenhänge, wie Gott arbeitet, wenn, so wie in der Natur. Jetzt kommt Frühling, jetzt ist Zeit, jetzt springt alles, jetzt wächst alles, jetzt bewegt sich alles. Auch dein Innenleben. Weißt du, es gibt Zeiten, da ist alles ruhig und dann gibt es Zeiten, da explodierst du. Und dann solltest du explodieren und dann solltest du wieder ruhig sein. Er bestimmt. Unser Denken. Er bestimmt, der Heilige Geist. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist und Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also, der Herr macht es. Der Herr arbeitet. Und er arbeitet besser, als du denkst. Entdecke das göttliche Potenzial in dir, im Wort Gottes. Gott gibt dir ein Wort, Gott inspiriert dich, Gott führt dich, Gott leitet dich, Gott stellt dich in den Weg, Gott lässt dir vor die Füße Dinge fallen und jetzt musst du nur aufheben. In meiner Bibel heißt es, tu das, was dir vor der Hand kommt. Du musst nicht immer alles tun, sondern was dir vor der Hand kommt, was Gott dir so einfach in den Weg stellt. Das Same geht auf. Du wirst überrascht sein, verblüfft sein. Der Same braucht nur ein gesundes, gutes Umfeld, gute Versorgung, gute Pflege. Es braucht Befruchtung nachher später, wenn es geblüht hat. Und dann musst du die Ernte einbringen. Aber es braucht Zeit, weißt du, braucht vielleicht 6, 7 Monate, bis die Ernte eingebracht werden kann. Und du musst dich nicht groß kümmern jetzt. Der Same wurde gesät. Das Umfeld muss stimmen, deine Umgebung muss stimmen, die Verhältnisse müssen stimmen. Die ganze Situation muss stimmen. Weißt Gott, du solltest in der richtigen Atmosphäre sein, unter den richtigen Leuten. Nicht nur da mal ein bisschen und dort mal ein bisschen. Der Samen muss in der Erde bleiben und so lange bleiben, bis es endgültig vollendet wurde. Entdecke das Göttliche in dir, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet durch Beständigkeit, durch Sitzfleisch. Gott arbeitet, ja, durch kontinuierlich, durch Regelmäßigkeit. Und es kommt, von nichts kommt nichts. Gott arbeitet, dass du, indem du stille bist und es gewähren lässt, durch Gehorsam, so arbeitet Gott. Allein, dass du die Wahrheit kennst, Es reicht aus. Ich weiß, Gott ist in mir. Und Gott hat das gute Werk in mir angefangen. Der wird es auch vollenden. Egal, wie jetzt kommt, was jetzt kommt. Egal, wo ich wohne. Egal, was passiert in meiner Umgebung. Ich bleibe dabei. Du musst nur die Geheimnisse des Reiches Gottes wissen. Ein Christ ist nicht nur sich selbst überlassen, sondern überlässt sich Gott. Und Gott macht und managt. Er ist der Schachspieler, der dich dann in den Plätzen bringt, wo du fruchtbar bist. Er ist es, was alles benutzt und gebraucht. Er ist, der dich betätigt. Und sagt jetzt, Matutis, jetzt ist die Zeit, dass du ein bisschen weiterziehst. Die Ecke bearbeitest. Und an dieser Ecke. Weißt du, manchmal, Gott benutzt uns manchmal auf törichte Art und Weise. Ja, in meinem Leben habe ich schon Dinge erlebt, da habe ich den Eindruck, wir sollten heute mal plakatieren. Ich habe noch 1000 Plakate frei, so soll ich plakatieren. Damals gleich nach der Wende, dann bin ich losgegangen, dann habe ich mir so einen Stiel gekauft, wo ich ein bisschen ausfahren kann, damit ich höher plakatieren kann, womit nicht jemand gleich nach ein paar Stunden das Plakat abreißen könnte. Ich habe einfach plakatiert, da habe ich am Alexanderplatz rumplakatiert. Nur mit meinem Sohn zusammen mal abends ein bisschen plakatiert. Und am nächsten Tag kommt jemand in der Gemeinde aus Alaska. Kann sich vorstellen, aus Alaska kommt ein Mädel, sagt, wissen Sie, Herr Matutis, ich komme zu Ihnen, ich habe Ihr Plakat gelesen am Alexanderplatz. Sag ja zu Gott oder sag ja zu Jesus. Ich habe Ihr Plakat gelesen, ich bin von zu Hause weggegangen. Meine Mutter hat gesagt, geh in eine Gemeinde. Ich wollte von keiner Gemeinde was wissen. Und jetzt komme ich nach Berlin und überall, die ganze Stadt ist verklebt. Sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Verstehst du? Schon allein dieser eine Akt. Weißt du, wir tun etwas in aller Schwachheit, denken nichts dabei, wir plakatieren. Und sag ja zu Jesus. Und da kommt dieses Mädel aus Doreen, hieß sie auch noch, das weiß ich heute noch. Die hieß Doreen. Und kommt von Alaska, verstehst du, abgehauen von zu Hause. Ein andermal, wir denke, jetzt ist die Mauer frei, die Soldaten stehen da an der Mauer, wir plakatieren die am Brandenburger Tor die Mauer, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Und die Plakaten haben keine Stunde gehalten, aber wir haben dann die ganze Reihe durchplakatiert, Familie Bieberstein, das waren auch mit dabei, wir haben gleich ein paar Leute mitgemacht, damit es ganz schnell die Mauer zugeklebt, zutapeziert wurde. Aber die Plakate haben nicht lange gehalten. Wir waren traurig eigentlich, dass die Plakate nicht lange gehalten haben. Aber dann ist ein Musical am Potsdamer Platz fand statt, The Wall, die Wand oder die Mauer, das Musical. Plötzlich ruft mich jemand von Australien an, Pastor, God bless you. Habe ich gesagt, was denn? Was ist denn passiert? Nachts, um diese späte Zeit. Ja, wir haben hier Plakat, da war meine Telefonnummer noch auf diesem Plakat. Wir haben hier Plakat gesehen, dieses Musical, alle paar Minuten, wurde die Mauer gezeigt und das Musical und er wurde immer eingeblendet und sagt ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Und es ging, über 1 Milliarde Menschen haben das gesehen. Verstehst du? Wir haben gedacht, mei, unsere Plakaten halten nur ein paar Stunden und nicht einmal das. Und dann von überall habe ich dann Post bekommen, habe ich Anrufe bekommen, sag ja zu Jesus. Toll, dass sie das gemacht haben. Die Leute wissen gar nicht, was wir gemacht haben. In aller Schwachheit Gott gedient. Wisst ihr, wir dienen Gott in aller Schwachheit. Aber wir versuchen das Göttliche, das Gott in unser Leben hineingelegt hat, versuchen wir irgendwie umzusetzen. Und Gott ist mit uns. Und Gott segnet uns. Du musst nur einfach das tun, im Willen Gottes sein. Und das, was er dir eingibt, in dem Moment, tu sofort. Nicht diskutieren lang, bereden mit Fleisch und Blut. Frag nicht deine Frau, frag nicht deinen Mann. Nimm deinen Kleistereimer, nimm dein paar Plakate oder was weiß ich und fang an zu malen. So viele Leute, die reden, ja, ich mache erst etwas, wenn ich eine ganze Armee hinter mir habe. Ich habe eines gelernt, Gott braucht keine Armee. Deshalb auch eine meiner letzten Predigten war, was einer mit Gott vermag. Was einer mit Gott vermag. Du musst nicht in, weißt du, ein einzelner Mensch, ein Einzelner, der Gott vertraut, ist immer in der Mehrzahl. Ein Einzelner, du musst nicht die Masse hinter dir haben. Fang an zu sehen, da ein Körnchen, dort ein Körnchen, dort ein Körnchen, dort ein Körnchen. Wenn der Same lebendig ist, wenn dieser Same Leben in sich hat, du, da kommt was raus, dann sprießt es, dann wächst es, dann entwickelt sich, dann geht's vorwärts. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, steht in meiner Bibel. Und das Wort Gottes ist nicht begrenzt. Du weißt gar nicht, was durch das Wort Gottes, du setzt dein Wort in der Welt, proklamierst etwas, dir hat es nichts zu sagen, aber 1000 anderen Leuten hat was zu sagen. Jesus sagt, zu den Aposteln, wenn ihr Glauben habt wie ein Same, wie ein Senfkorn und so weiter, da so würdet ihr diesen Maulbeerbaum und noch vieles andere, noch ganz andere Dinge, ihr würdet noch viel mehr bewirken als nur das mit dem Maulbeerbaum. Ihr würdet zum Berg sprechen, Berg, heb dich weg und versenk dich. Ihr würdet alle Hindernisse überwinden. Das Göttliche in dir überwindet die Hindernisse. Das Göttliche in dir. Und es zeigt sich in deinem Alltag. Gott sucht Menschen, die so denken wie er, die so leben wie er, die sich von ihm bestimmen lassen. Gott will, dass du dein schöpferisches Potenzial entdeckst. Weißt du, solange du in Stress bist, kannst du nichts tun für Gott. Werde ruhig, werde vernünftig, schalte ab. Weißt du, begegne Gott und lass Gott zu dir reden. Und vielleicht musst du ganz allein sein, alle müssen dich verlassen. Fang an, auf Gott zu hören. Und du wirst Dinge erleben, plötzlich begegnet der Herr und sagt, Moses, ich will, dass du zu Pharao gehst und ihm die Wahrheit sagst. Lass mein Volk gehen. Erst wenn Gott uns begegnet, sind wir von Minus in Plus. Erst wenn Gott uns begegnet, entdecke die Größe Gottes in unserem Leben, in deinem Leben, entdecke sie, wie groß Gott ist. Jesaja 40, Vers 9, kannst lesen, bis Vers 18, Gott ist groß, die Völker sind nur ein Tropfen, sagt der Herr. Dieser Gott sagt, ich habe dich erwählt, das gilt für dich, damit du mir dienst. Ich habe dich gerufen und dich herbeigeholt, wo auch immer. Ich habe dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Gott. Halleluja. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Hör mal, lauter Befehl der Gottes, Zusagen Gottes. Ich schütze dich mit meinem siegreichen Handeln. Und alle, die sich gegen dich wüten und stellen, werden in Schimpf und Schande dastehen. Und alle, die dein Lebensrecht streitig machen, werden zugrunde gehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unfassbar. Und du wirst dich nach ihnen umsehen, aber die wirst nicht mehr finden. Wo sind sie geblieben? Die ganzen Spießbürger. Alle deine Feinde werden zunichte. Ich fasse dich bei meiner Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich selbst helfe dir. Fürchte dich nicht, auch wenn du noch so schwach und noch so hilflos bist, wie ein Würmchen, das man zertritt. Ich gebe dich nicht auf. Wow. Ich gebe dich nicht auf. Gott in dir gibt dir das Lebensrecht, das Existenzrecht für dich. Kenne deinen Gott. In Daniel Kapitel 1, Kapitel 11, Vers 32, die Leute, die ihren Gott kennen, die werden stark sein. Die Leute, die ihren Gott kennen, die werden stark sein, auch wenn sie keine Muskeln haben. Auch wenn sie gar nicht sind. Die werden stark sein. Oder eine andere Übersetzung sagt es, die, die mit ihrem Gott verbunden sind, sie werden sich nicht irre machen lassen. Die werden sich nicht irre machen lassen. Dein Gott macht dich stark. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 4. Ich traue mir so viel zu, sagt Paulus, weil Gott mich durch Christus dazu fähig gemacht hat. Weißt du, Gott in uns, Christus in uns, Jesus in uns. Ich traue mir unheimlich viel zu, weil er mich stark gemacht hat. Wir haben in Süddeutschland mal einen Pastor, einen Evangelisten gehabt aus Südamerika. Weißt du, der hat diese Stelle gelesen und er nimmt es her, kann ich gar nicht machen, der springt über die Kanzel und macht einen Purzelbaum. Er muss ein Athlet gewesen sein. Und sagt, mit meinem Gott springe ich über die Kanzel. Und er hat nicht nur gesagt, sondern auch getan. Aus eigener Kraft bin ich einen solchen Auftrag nicht gewachsen, sagt Paulus. Und alles, was ich kann, kommt von Gott. Entdecke das göttliche Potenzial in dir. Er hat mich befähigt, seinen neuen Bund überall bekannt zu machen. Ob die Leute wollen oder nicht, ich predige, sagt Paulus. Er war befähigt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Er war befähigt, einfach immer wieder von vorne anzufangen. Kaum hat er den Mund aufgemacht, wurde er gleich gesteinigt. So aber ging gleich weiter, Staub abgeschüttelt und wieder weiter gepredigt. 2. Samuel Kapitel 14, Vers 6, ich will noch euch anpowern. Da heißt es, 2. Samuel 14, Vers 6, dem Herrn ist ein geringes, durch viel oder wenig zu helfen. Dem Herrn ist ein geringes. Denk an die Geschichten der Bibel. Denk an Elia. Ich traue mir das alles zu. Gott ist mit mir. Der Elia, ein Mann wie du und ich. Ein Mensch. Wie wir alle. Aber er war ein Möglichkeitsdenker. Ich traue mir zu. Aus eigener Kraft bin ich solchem Auftrag nicht gewachsen. Aber mit Gott. Tu es deinen Willen, tu es das Beste. Und du wirst merken, wenn du das Beste tust, das, was dir gerade vor die Hände kommt, was gerade passiert, was Gott will, bleib in seinem Willen, reg dich gar nicht auf, bleib schön unten. Mach weiter. Lass dich nicht unterkriegen. Leb das göttliche Leben. Du sollst nur leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Fang auch so zu reden. Ich lebe und ihr und ich will leben. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir hier deinen Willen tun dürfen und können, dass du mit uns bist und dass du uns eine Existenzberechtigung gibst. Herr, und wir möchten das Göttliche in uns heute Abend entdecken. Jeder Einzelne soll wissen, ich bin ein Königskind. Und Herr Jesus, wenn ein Mensch noch nicht getauft ist, der diese Botschaft hört, der sollte so schnell wie möglich die nächste Taufstelle aufsuchen, wo er getauft werden könnte. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns einladest, einen Bund mit dir zu schließen, zu dir zu kommen, mühselig und beladen, wie wir auch sind. Herr, du willst uns entsorgen, entlasten. Du willst uns in deine Schule nehmen und du willst uns zu Profis machen. Halleluja. Du willst uns zu geistlichen Profis machen. Das Göttliche in uns soll entwickelt werden. Solange wir nicht den ganzen Weg gehen, solange wir nicht radikal Schluss machen mit der Welt, solange wir uns nicht kreuzigen lassen, nicht taufen lassen, Herr Jesus, so lange kannst du bei uns noch gar nicht viel anfangen. Aber erst wenn wir entschieden sind, dir zu folgen, wirst du uns segnen in deiner ganzen Fülle, in deiner ganzen Herrlichkeit, ja, in deiner ganzen Macht. Alles wird uns dann zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Halleluja. Und dann sagt dein Wort weiter. Und dann wird euch solches alles zufallen. Ich lobe deinen Namen, Herr Jesus. Amen.